Ein Krieg vor den Mauern. Etwas Unbekanntes im Lager. Und dann merkwürdige Einschläge in der Stadt. Was geschah in Kaffa im Jahr 1346? Und warum begann dort etwas, das ganz Europa verändern sollte? Willkommen zu Geschichten der Medizin, dem Podcast über medizinische Schicksale, historische Wendepunkte und spektakuläre Fälle. Ich bin Kerstin, Ärztin und Erzählerin. Lasst uns gemeinsam auf eine Reise gehen, durch Seuchen, Entdeckungen und dramatische Diagnosen. Mal weltbewegend, mal ganz persönlich. Immer medizinisch. Immer spannend. Sie hoffen, beten und räuchern die Luft mit Myrrhe. Aber der Schrecken macht nicht vor ihrer Tür Halt. Der Feind ist unsichtbar und tödlich. Er schleicht sich an und schlägt erbarmungslos zu. Kein Bitten, kein Flehen, nichts scheint zu helfen. Warum nur, fragen sie sich und finden keine Antwort. Macht es euch gemütlich und freut euch, dass ihr im 21. Jahrhundert lebt. Und jetzt beginnt sie, die heutige Geschichte aus der Medizin. Die fliegenden Toten. Weit draußen im Osten, wo die Grasnarbe sich bis zum Horizont zieht, wo der Himmel groß ist, die Winter hart und ein Menschenleben nicht viel zählt. Dort beginnt sie, diese Geschichte, nicht in Europa, nicht in einer der Städte, deren Namen wir kennen, sondern hier, im Reitland der Mongolen, in einem Land ohne Zäune, ohne Kirchen, ohne Karten. Es ist das Jahr 1346. Ein neues Heer sammelt sich. Männer mit wettergegerbten Gesichtern, die pfeilschnell auf ihren kleinen Pferden über die mongolische Steppe reiten. Die Mongolen. Sie gelten als Krieger und Boten des Schreckens. Aber die Mongolen sind mehr als Reiterkrieger. Sie sind militärisch diszipliniert, organisiert und erfolgreiche Händler. Ihr Reich verbindet Kulturen, Religionen und Handelswege und legt Strukturen an, die in Teilen noch lange nachwirken. Gegründet wurde die Mongolei von Chinggis Khan, dessen Enkel nun die Herrschaft unter sich aufteilen. Einer davon, Djanibek Khan, Herrscher der sogenannten Goldenen Horde, jener westlichen Mongolenmacht, die von den Steppen Kasachstans bis fast an die Tore Osteuropas reicht. Ein Reich so groß wie ganz Europa und in seiner Ausdehnung nur noch vom chinesischen Kaiserreich übertroffen. Vom Baikalsee bis zur unteren Donau, von Sibirien bis zum Kaspischen Meer. Im Süden trotzen ihnen die muslimischen Fürsten, im Westen die christlichen Kaufleute, allen voran die Genuesen. In den Hafenstädten am Schwarzen Meer, in Handelskolonien wie Kaffa, gibt es Gold, Gewürze, Stoffe und Stolz. Zwei Reiche, deren Interessen aufeinanderprallen und deren Konflikte oft in militärischen Auseinandersetzungen münden. Kaffa, eine genuesische Stadt auf einem Felsplateau auf der Halbinsel Krim an der Küste des Schwarzen Meeres gelegen, ist ein Umschlagplatz für die beliebtesten Waren der Seidenstraße. Von hier legen viele Handelsschiffe Richtung Italien ab. Ein Grund mehr, warum die Goldene Horde die Stadt begehrt. Hier leben über 20.000 Menschen, für die Zeit eine Großstadt. Christen, Muslime, Juden, Händler aus Venedig, Genua, Armenien, Sklavenmärkte, Kirchen, Lagerhäuser und hohe Mauern. Kaffa ist reich und unabhängig. Und genau das ist das Problem. denn schon in den Jahren zuvor hatten die Mongolen versucht, Kaffa zu kontrollieren. Sie belagerten die Stadt mehrmals, mal erfolgreich, mal vergeblich. Immer wieder kam es zu Waffenstillständen, Handelsabkommen und zu neuen Brüchen. Einmal ist Kaffa niedergebrannt worden, von den Mongolen selbst, in einem Anfall von Wut. Doch die Genuesen kamen zurück, stärker als zuvor, mit neuen Schiffen, neuen Mauern, neuen Bündnissen. Nun, im Jahr 1346, versucht Djanibek Khan erneut, die Kontrolle zu erzwingen. Nicht nur über die Stadt, sondern über den Handel, über das Tor nach Osten. Denn wer Kaffa kontrolliert, kontrolliert den Zugang zu den Karawanenwegen, zu den Rohstoffen Zentralasiens, zu den Gewinnen, die durch fremde Hände fließen. Und so satteln sie wieder ihre Pferde, formieren sich zu einem Heer und ziehen unter dem Kommando von Djanibek nach Westen. Die Männer reiten in Schwärmen wie Vögel, überqueren Flüsse, lassen Dörfer hinter sich, treiben das Vieh vor sich her. Wo sie lagern, bleibt Asche. Wo sie kämpfen, bleibt Stille. Doch diesmal wird ihr Feldzug anders verlaufen. Nicht wegen der Stadt, nicht wegen der Verteidigung, sondern wegen eines Feindes, den sie nicht sehen können. Er reist mit ihnen, unsichtbar, winzig, aber tödlich. Sie brechen auf bei Sonnenaufgang, wenn der Frost noch knirscht und der Dunst sich kaum vom Boden hebt. Ein Heer, das sich nicht wie ein Heer anfühlt. Kein Gepäckzug, keine Trommeln, keine Pracht, nur Bewegung. Reiter, soweit das Auge reicht. 10.000, vielleicht 12.000. Genau zählt sie niemand, doch jeder gehört zu einer Ordnung. Der Khan gibt den Befehl, aber es sind die Kommandeure, die das Heer lenken. Darunter eine gut durchorganisierte Struktur, eine alte Ordnung. Jeder weiß, wem er folgt und wem er gehorcht. Die Männer reiten in kleinen Verbänden, ihre Jurten bleiben zurück. Mitgeführt wird nur das Nötigste. Bögen, Pfeile, Schlachtmesser, trockener Proviant. Getrocknetes Fleisch, vergorene Stutenmilch, geröstetes Mehl. Sie jagen, wenn es sich ergibt. Ein Wild, ein Lamm, ein Fisch. Die Männer können es verwerten. Manche führen Vieh mit sich. Schafe, Ziegen, selbst Rinder. Doch das Tempo bestimmt das Pferd. Und das Pferd kennt keine Rast. Jeder Reiter hat mehrere Pferde, meist drei oder vier, damit eines stets frisch ist. Sie wechseln im Galopp, schlafen im Sattel, reiten in Etappen. Die Mongolen können in wenigen Tagen Strecken zurücklegen, für die andere Heere Wochen brauchen würden. Sie kämpfen mit Pfeilen und einem Bogen aus Horn, klein, aber tödlich. Aus der Bewegung geschossen, präzise auf große Distanz. Und immer wieder Rückzug, Umkreisung, Überfall. Kein Schildwall, keine Lanzenformation, keine Standfestigkeit. Dafür Wendigkeit, Ausdauer und Schnelligkeit. Ein mongolisches Heer ist keine Front. Es ist ein Netz aus Bewegung, aus Taktik, aus Speeren. Die Feinde nennen es feige, aber sie nennen es auch unaufhaltsam. Doch auch dieses Heer hat Grenzen. In offener Steppe ist es unbesiegbar, aber vor Mauern, da wird es schwieriger. Und ihr Ziel hat Mauern, hohe und dicke. Die Genuesen kennen die Mongolen, daher sind sie gut vorbereitet. Noch jedoch ist die Stadt fern, aber die Mongolen kommen der Krim Tag für Tag näher. Sie passieren Dörfer, kleine Städte, nehmen sich, was sie brauchen. Die Bevölkerung flieht, unterwirft sich oder stirbt. Kaffa. Eine befestigte Stadt weit oben auf einem Küstenvorsprung, direkt am Schwarzen Meer. Hinter ihr Hügelland, Steppe und staubige Handelsrouten. Kaffa gehört zur Republik Genua. Nicht im rechtlichen Sinn wie ein Stadtteil, sondern als Kolonie. als vorgeschobener Außenposten einer italienischen Handelsmacht, deren Einfluss sich weit über das Mittelmeer erstreckt. Genua betreibt hier nicht nur Handel, es regiert. Mit eigenem Gouverneur, eigener Miliz, eigenen Verträgen. Und im Hafen Schiffe. Genuesische, venezianische, arabische und armenische. Kaffa ist das wichtigste Handelstor nach Asien. Hier kreuzen sich die Routen aus China, Persien, dem Kaukasus. Hier leben christliche Händler, muslimische Kaufleute, Sklaven aus dem Osten, jüdische Gelehrte. Es gibt Kirchen, Moscheen, Karawansereien, ein Armenviertel, Hafenanlagen und hohe, gut ausgebaute Mauern. Es ist eine Großstadt für die damalige Zeit, mit engen Gassen, belebten Plätzen, dichten Quartieren und mit einem ausgeklügelten Hafen, der gleichzeitig als Lebensader und als Fluchtweg dient. 1346 kursieren die ersten Gerüchte. Reisende berichten von Reitern und leerstehenden Dörfern im Osten. Händler aus den Außenposten verschwinden. Wenig später werden die ersten Reiter von den Wachtürmen ausgesehen. Winzige Punkte in der Ferne, zwischen Staub und Hitze. Dann ein Banner, dann das Donnern der Hufe. Kaffa wird nicht überrascht. Die Stadt kennt die Gefahr. Zu oft schon hatte sie mongolische Angriffe erlebt. Hastig werden die Tore geschlossen. Man zieht sich hinter die bis zu 3 Meter dicken Mauern zurück. Der Markt leert sich. Die Genueser haben für solche Fälle Vorräte angelegt und es gibt Brunnen innerhalb der Mauern. Und doch, eine Belagerung kostet Kraft, Zeit und Menschen. Da wäre die städtische Miliz, bestehend aus 20- bis 40-jährigen Männern, teils geborene Genuesen, teils in Kaffa geboren, aber mit Bürgerrechten versehen. Sie kämpfen mit Schwert, Speer und Armbrust. Ihre Helme sind aus gehärtetem Leder oder einfachem Stahl gefertigt. Ein Kettenhemd kann sich nicht jeder leisten. Dazu kommen auswärtige Söldner, vermutlich aus dem Balkan oder aus Süditalien, vielleicht einige byzantinische Bogenschützen. Ihre Zahl? Schwer zu sagen. Wohl einige hundert. Schließlich Schiffsbesatzungen, die sich bei Belagerungen freiwillig melden. Matrosen, die zu Schützen werden. Zusammen ergibt das wohl eine Verteidigungstruppe von 2000 bis 3000 Mann, aufgeteilt auf Mauerposten, Türme und Tore. Das ist nicht viel gegen das Heer, das sich vor den Toren Kaffas formiert. Aber die Stadt hat 2 Vorteile. Mauern und das Meer. Solange der Hafen offen bleibt, können Vorräte die Stadt erreichen. Und die Schiffe legen weiterhin an. Noch. Währenddessen schlagen die Mongolen draußen ihr Lager auf, in Sichtweite der Mauern. Wenn der Wind richtig steht, können die Genuesen den Rauch ihrer Lagerfeuer riechen. Die Wochen vergehen, die Nahrung wird rationiert, die Stimmung kippt. Denn diesmal ist es anders. Das Heer ist groß, gut organisiert, schwer bewaffnet. Kein spontaner Überfall, sondern ein gezielter Feldzug. Von den Hügeln aus beobachten die Mongolen die Hafenanlagen, die Speicherhäuser, die mächtigen Mauern aus Stein und Kalk. Kaffa liegt strategisch günstig, aber angreifbar. Sie errichten einen Gürtel aus Zelten, Pferden, Vorratswagen. Katapulte werden aufgestellt, Wachposten eingerichtet. Reiter patrouillieren. Die Stadt ist nun abgeschlossen vom Hinterland. Nur der Weg übers Meer bleibt offen. Kaffa antwortet. Mit Bogenschützen auf den Mauern. Mit geweihten Bannern, mit Glockenläuten, mit Gesandten, die auf Zeit spielen. Die Belagerer scheinen im Vorteil. Sie setzen auf Hunger und Erschöpfung. Sie errichten hölzerne Wälle so nah wie möglich an der Stadtmauer. Sie versuchen, die Zugänge zum Hafen zu stören, vielleicht mit Brandpfeilen. Wahrscheinlich sollen nächtliche Angriffe die Stadt zermürben. Die Taktik der Mongolen scheint aufzugehen. Aber als sie schon mit einem Sieg frohlocken, treten die ersten Symptome auf. Ein Reiter klagt über Fieber. Ein Stallknecht fällt um. Ein Soldat hat eine geschwollene Beule unter dem Arm. Krankheiten kennen sie auf ihren Feldzügen, aber dieses Mal ist es anders. Die Menschen bekommen blutigen Husten oder dicke Beulen und sind am nächsten, spätestens übernächsten Tag tot. Und das große Heer, das gekommen ist, um zu siegen, beginnt zu sterben. Ein Teil des Lagers wird abgeriegelt. Man sagt, es sei das Wetter, die Hitze, die schlechte Nahrung, ein schlechter Flusslauf, verunreinigt, vielleicht vergiftet oder ein Fluch. Die Lagerärzte, wenn man sie so nennen will, wissen wenig. Sie verreiben Kräuter, verbrennen Kleidung. Die Fürsten beraten sich ratlos. Zelte werden verbrannt, Schwüre geschworen, aber das Sterben geht weiter. Die Seuche verbreitet sich in rasender Geschwindigkeit und versetzt das Heer in Angst und Schrecken. Zuerst wundern sich die Bewohner der Stadt. Warum gibt es eine Feuerpause? Ist das die Ruhe vor dem Sturm? Aber dann hören sie die Gerüchte. Eine schreckliche Krankheit soll die Mongolen heimsuchen und dahin raffen wie die Fliegen. Die Genuesen haben nicht genug Zeit, sich über die missliche Lage ihrer Belagerer zu freuen, denn nur wenige Tage später soll das Grauen ihre Stadt überziehen. Zuerst ist es nur ein Geräusch. Dumpf, schwer. Irgendwo in der Nähe des westlichen Mauerrings. Dann ein zweites und drittes. Wie Aufschläge. Sie wundern sich, wo ist der Schlachtlärm? Es ist ansonsten ganz ruhig. Und dann kommen die nächsten Geräusche. Die ersten begreifen und bleiben entgeistert stehen. Sie können nicht glauben, was sie sehen. Auf dem Marktplatz liegen Leichen. Und es werden immer mehr. Sie kommen von oben. Sie fliegen über die Mauer. Es regnet Tote. Sie liegen überall, teils aufgedunsen, mit offenen Augen und Mündern und verdrehten Gliedmaßen. Wer sich näher traut, sieht die Beulen, groß und dunkel, manche aufgeplatzt. Dann flüstert jemand, das sind Tote. Ein anderer, von draußen. Wieder einer, sie werfen sie herüber? Eltern ziehen ihre Kinder aus den Hinterhöfen in die Häuser. Manche entzünden draußen Scheiterhaufen, um die Leichen zu beseitigen. Andere ziehen die Toten auf Karren, um sie wegzubringen. Später wird man sagen, die Angreifer hätten mit ihren Wurfmaschinen absichtlich Leichen in die Stadt geschleudert, um die Krankheit hineinzutragen, die sie selbst nicht mehr kontrollieren konnten. So steht es jedenfalls in dem einzigen überlieferten Bericht über die Belagerung Kaffas, geschrieben von Gabriele di Mussi, einem italienischen Anwalt aus der damaligen Zeit. Seine Schilderung ist eindeutig und wird oft zitiert. Falls es sich also tatsächlich so ereignet hat, dann kann es verschiedenste Gründe gegeben haben. Vielleicht wollte man die Stadt demoralisieren. Oder man wusste einfach nicht mehr, wohin mit den Toten. Vielleicht war es Panik, vielleicht Kalkül. Oder einfach Verzweiflung. Aber wahrscheinlich wollten die durch die Seuche um ihren Sieg gebrachten Mongolen der Stadt noch einen Todesstoß versetzen, bevor sie selber dezimiert abzogen. Dann wären die Leichenwürfe eine biologische Waffe gewesen. Höchstwahrscheinlich die erste dokumentierte der Geschichte. Für diese Theorie spricht, dass die Mongolen schon in früheren Belagerungen Katapulte eingesetzt hatten. Dagegen, dass die Krankheit, um die es hier geht, nicht primär von Leichen auf Menschen übertragen wird. Wie dem auch sei, in Kaffa wird sich ab diesem Tag alles verändern. Die Krankheit hat keinen Namen. Man kennt sie nicht. Zunächst sind es nur einzelne Fälle. Ein Mann in einem Lagerhaus, eine Frau in einem Hinterhof, zwei Kinder im Hafenviertel. Sie bekommen Fieber, stark, anhaltend, mit Schüttelfrost. dann extrem schmerzhafte Schwellungen. Unter den Armen, in der Leiste, am Hals. Manche öffnen sich, andere verfärben sich dunkel. Binnen weniger Tage sterben die Betroffenen. In Kaffa spricht sich das schnell herum. Die Märkte leeren sich. Wer kann, bleibt zu Hause. Viele versuchen, ruhig zu bleiben. Andere verlassen die Stadt, wenn sie noch ein Schiff finden. Die Möglichkeiten zu helfen sind begrenzt. Zwar gibt es in Kaffa vermutlich 1 bis 2 ausgebildete Ärzte, Männer, die in Genua oder einer anderen Stadt studiert haben, doch ihr Wissen basiert auf antiken Modellen, der 4-Säfte-Lehre, der Vorstellung von verderbter Luft und gestörtem Gleichgewicht im Körper. Die Behandlungen bleiben wirkungslos. Aderlässe, Schröpfen, Kräutermischungen, Räucherung mit Myrrhe oder Rosmarin. Viele Menschen greifen zu Amuletten, Kreuzen oder Räucherwerk. Andere beten, fasten oder ziehen sich aus Angst vollständig zurück. Die meisten Kranken werden nicht gepflegt. Oft stirbt eine ganze Familie im gleichen Haus. Priester können nicht überall sein. Manchmal bleiben Leichen tagelang liegen. Wie viele sterben? Es gibt keine offiziellen Zahlen. Aber Chronisten berichten später von Vierteln, in denen fast niemand überlebt hat. Moderne Schätzungen gehen davon aus, dass in Kaffa zwischen 1/3 und der Hälfte der Bevölkerung innerhalb weniger Wochen starb. In einer Stadt mit etwa 20.000 bis 30.000 Einwohnern wären das mehrere tausend Tote, vermutlich weit über 10.000. Die Lage wird unhaltbar, die Verwaltung bricht zusammen, Handel, Verteidigung, Versorgung, alles kommt zum Erliegen. Sie bezeichnen die Krankheit als Seuche und große Sterblichkeit oder nennen sie das Übel. Diagnoseinfo. Aber welche Krankheit ist das? Ihr habt es sicher schon vermutet. Die Krankheit, die sich ab 1346 in Kaffa und kurz darauf in ganz Europa ausbreitet, nennen wir heute Pest. Sie wird ausgelöst durch ein Bakterium mit dem Namen Yersinia pestis. Entdeckt wurde es erst Jahrhunderte später, im Jahr 1894, in einem Labor in Hongkong. Bis dahin wusste niemand, was genau diese Krankheit verursacht. Die Pest tritt in mehreren Formen auf. Die bekannteste ist mit 80-90% der Fälle die Beulenpest. Sie wird vor allem durch Flohbisse übertragen. Genauer gesagt durch Rattenflöhe, die das Bakterium beim Biss weitergeben. Aber auch eine indirekte Übertragung über Flöhe von Mensch zu Mensch ist möglich. Sowie eine Schmierinfektion durch die Übertragung von infiziertem Material wie Eiter oder Sekret aus den Beulen. Die Krankheit beginnt nach einer Inkubationszeit von 2 bis 6 Tagen. Dann treten die ersten Symptome sehr plötzlich auf. Typisch sind hohes Fieber, Schüttelfrost, starke Kopfschmerzen, Muskel- und Gliederschmerzen, allgemeines Schwächegefühl. Kurz darauf kommt es zu einer schmerzhaften Schwellung der Lymphknoten, meist in der Leiste, in der Achsel oder am Hals. Die Schwellungen werden als Beulen bezeichnet und können so groß wie eine Apfelsine werden. Sie sind oft gerötet, druckempfindlich und später eitrig oder durch Einblutungen blau-schwarz verfärbt. In vielen Fällen treten zusätzlich auf Übelkeit und Erbrechen, Verwirrtheit oder Bewusstseinsstörungen, Hautblutungen oder bläuliche Verfärbungen durch gestörte Durchblutung. Insgesamt also eine schreckliche Krankheit und eine fürchterliche Art zu sterben. Ohne Behandlung verschlechtert sich der Zustand rasch. Die Sterblichkeit liegt unbehandelt bei etwa 60-70%. Und nach heutigen Vorstellungen blieb die Pest damals natürlich immer unbehandelt. Der Tod tritt meist zwischen dem 4. und 7. Krankheitstag ein. Häufig durch Kreislaufversagen, Blutvergiftung oder Organversagen. Wer die erste Woche überlebt, hat eine Chance auf Spontanheilung. Das kam im Mittelalter allerdings selten vor. Wenn das Bakterium die Lunge befällt, spricht man von Lungenpest. Sie ist noch ansteckender, da sie von Mensch zu Mensch durch Tröpfchen übertragen werden kann, etwa beim Husten. Seltener, aber besonders gefährlich ist die septische Pest, bei der sich die Erreger im Blutkreislauf ausbreiten. Bei diesen beiden Formen hat man praktisch keine Überlebenschance. Der Tod tritt innerhalb von 24 bis 48 Stunden ein. Nach überlebter Erkrankung kann eine über die folgenden Monate und Jahre wieder abnehmende Immunität eintreten. Diese Mechanismen waren aber damals eh unbekannt. Der Ausdruck schwarzer Tod geht sowohl auf die schwarzen Beulen als auch die dunklen, teils schwarz verfärbten Hautstellen zurück, wie sie bei vielen Pestkranken beobachtet wurden, vor allem an Fingern, Zehen oder im Gesicht. Und nun gibt's wieder ein bisschen Angeberwissen für den nächsten Smalltalk. Wenn bei einem schweren Verlauf die Bakterien in die Blutbahn geschwemmt werden, dann kann dadurch die Blutgerinnung aktiviert werden. Aber viel zu stark. Das führt in den kleinen Blutgefäßen zu Blutgerinnseln. Die Durchblutung wird gestört. Der Körper verbraucht dabei die Eiweißstoffe, die er für die Blutgerinnung benötigt. Als Folge hat er nun keine Gerinnungsfaktoren mehr und das genaue Gegenteil tritt ein. Es treten punktförmige Blutungen auf. Am Ende kommt an den äußeren Partien des Körpers, also Nasenspitze, Finger und Zehen, kein Sauerstoff mehr an. Sie sterben ab und werden schwarz. Der Begriff schwarzer Tod selbst wurde allerdings erst viel später geprägt. Im 16. Jahrhundert, rückblickend auf die große Katastrophe des 14. Jahrhunderts. Die Entdeckung des Pesterregers. Anhand genetischer Untersuchungen nimmt man heute an, dass die Pest ihren Ursprung im heutigen Kirgisistan hatte. Der Erreger der Pest, das Bakterium Yersinia pestis, wurde 1894 während eines Pestausbruches in Hongkong entdeckt. Und wie das in der Medizin so üblich ist, wurde das Bakterium auch gleich nach seinem Entdecker Alexandre Yersin, einem Schweizer Arzt und Bakteriologen, benannt und heißt seitdem Yersinia pestis. Übrigens identifizierte zur selben Zeit auch ein japanischer Forscher den Erreger. Er publizierte das allerdings nicht präzise genug und so konnte Yersin die Lorbeeren ernten. Im 14. Jahrhundert war die Pest eine rätselhafte, plötzliche und äußerst tödliche Seuche. Und sie traf auf eine Bevölkerung, die keinerlei Wissen über Bakterien, Infektionswege oder Schutzmaßnahmen hatte. Und was kann man dagegen tun? Die vorherrschende medizinische Lehre basierte damals auf den Schriften antiker Autoren, vor allem Hippokrates, Galen und dem persischen Arzt Avicenna. Im Mittelpunkt stand die Vier-Säfte-Lehre. Gesundheit bedeutet damals, dass die Körpersäfte, Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle, im Gleichgewicht sind. Krankheit entsteht, wenn dieses Gleichgewicht gestört ist. So nahmen die Gelehrten im Mittelalter an, dass eine außergewöhnliche Planetenkonstellation für verdorbene Luft aus dem Osten, den sogenannten Pesthauch, verantwortlich sei. Oder der Anblick eines Pestkranken einen selbst krank mache. Diese Annahme wurde von der rasanten Verbreitung der Pest genährt. Manche kamen der Wirklichkeit schon etwas näher, indem sie glaubten, dass irgendetwas Stoffliches, zum Beispiel über Handelsschiffe, von einem Ort zum anderen getragen werde. Und dann hielten natürlich auch noch viele die Pest für die Strafe Gottes nach einem sündenhaften Lebenswandel. In Ermangelung einer schlüssigen Ursache konnten die mittelalterlichen Therapieansätze selbstverständlich nicht wirklich wissenschaftlich sein. Typische Behandlungen waren Aderlass, also das Öffnen einer Vene, um schlechtes Blut abzulassen, Schröpfen, das Aufsetzen von Saugläsern, um Gifte über die Haut zu entfernen, Abführmittel, Kräuterbäder, Einreibung mit Essig oder Rosenöl, Räucherung mit Wacholder, Myrrhe, Thymian um die Luft zu reinigen, und Duftkugeln und Kräuterbeutel, die man sich vor Mund und Nase hielt. Wer es sich leisten konnte, zog sich zurück aufs Land, in der Hoffnung, der verdorbenen Luft der Stadt zu entkommen. Daneben gab es auch viele religiöse oder magisch aufgeladene Maßnahmen. Gebete, Bußrituale, Wallfahrten, das Tragen von Heiligenbildchen, Reliquien oder Amuletten. Und später auch die berüchtigten Flagellantenzüge, bei denen Menschen sich selbst geißelten, in der Hoffnung, Gottes Zorn besänftigen zu können. Ob etwas davon half? Einige Kräuter haben eine schwache, keimhemmende Wirkung. Das Verbrennen von Kleidung könnte einzelne Infektionsketten unterbrechen, aber das war Zufall, nicht Absicht. Was fehlte, war ein Verständnis für Ansteckung, Übertragung und Isolation. Und so blieben die Maßnahmen wirksam im Ritual, aber wirkungslos im Ergebnis. Wenigstens konnten die auch schon damals üblichen Quarantänemaßnahmen und die Errichtung von sogenannten Pestfriedhöfen außerhalb der Städte positive Effekte haben. Die ersten wirklich wirksamen Mittel gegen die Pest waren Antibiotika, die ab den 1940er Jahren entwickelt wurden. Am wichtigsten Streptomycin, entdeckt 1943 von Selman Waksman und seinem Team in den USA. Streptomycin wurde ab ca. 1947 gezielt gegen die Pest eingesetzt. Heute sind auch Tetracycline und Chloramphenicol wirksam. Und wo kommt die Pest heute noch vor? Die Weltgesundheitsorganisation registriert jährlich zwischen 1000 und 3000 Fällen. In der Regel Beulenpest. Die meisten Erkrankungen treten auf, mit Abstand in Madagaskar, der Demokratischen Republik Kongo und in Peru, aber auch vereinzelt im Südwesten der USA, etwa in New Mexico, Arizona oder Colorado. Durch Antibiotikagaben sind diese Aufkommen gut beherrschbar. Die Sterblichkeit liegt unter 10%. Und auch der Herkunft kommt man langsam auf die Spur. So soll laut neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen der Universität Kiel der Biber als erster Wirt in Frage kommen. Der Erreger der Pest wurde im 20. Jahrhundert mehrfach als mögliche Biowaffe erforscht und teils auch eingesetzt. Besonders bekannt ist der Einsatz durch Japan in China, wo Pestflöhe gezielt über Städten abgeworfen wurden. Auch die USA und die Sowjetunion forschten an Yersinia pestis, meist in Form der hochinfektiösen Lungenpest. Heute verbietet die Biowaffenkonvention den Einsatz solcher Mittel. Doch das Wissen bleibt vorhanden. Historisches Ranking. Die Pest gehört zu den tödlichsten Seuchen der Menschheitsgeschichte. Über alle drei großen Pandemien hinweg forderte sie schätzungsweise 50 bis 75 Millionen Todesopfer. Der sogenannte Schwarze Tod allein, also die Pestwelle ab 1346, tötete innerhalb weniger Jahre etwa 25 bis 50 Millionen Menschen, rund ein Drittel der europäischen Bevölkerung. Zum Vergleich, Covid-19 hat weltweit bislang rund 15 bis 20 Millionen Menschenleben gekostet, gemessen an direkter Sterblichkeit und Übersterblichkeit zusammen. Die Pest war also, zumindest in ihrer historischen Form, deutlich tödlicher, sowohl absolut als auch relativ zur Bevölkerung ihrer Zeit. Aber zurück auf die Krim nach Kaffa. Die Stadt hat keinen Platz mehr für die Toten. Zwischen den Häusern liegen Leichen, in den Gassen, in den Hinterhöfen, in verlassenen Werkstätten. Die Friedhöfe sind voll. Niemand gräbt mehr Gräber. Die wenigen, die es versuchen, geben bald auf. Zu schwach, zu krank, zu allein. Man stapelt die Körper. Man zieht sie mit Seilen zusammen. Manche werden verbrannt, wenn Holz da ist. Andere wirft man ins Meer. Doch auch das reicht nicht. Die Stadt ist eingeschlossen, im Rücken das Meer, vorne die belagernden Reiter. Dazwischen Krankheit, Tod, Verzweiflung. Da bleibt nur ein einziger Ausweg. Wer kann, drängt zum Hafen. Es gibt keine Ordnung mehr. Einige kaufen sich Plätze, andere zwingen sich an Bord. Wieder andere bleiben zurück. Zu krank, zu spät, zu arm. Dann brechen die Schiffe auf. Keine große Flotte, einzelne Schiffe, heimlich, hastig, voll beladen. Sie setzen Segel nach Westen, Richtung Sizilien. Und mit ihnen die Krankheit. Nicht als Gerücht, nicht als Ahnung, sondern ganz real. Versteckt im Stoff, im Atem, im Fell einer Ratte. Die Reise führt westwärts. Zunächst entlang der Schwarzmeerküste, durch den Bosporus weiter in die Ägäis. Dann über die Straße von Kreta, durch das Ionische Meer, entlang der Küste von Kalabrien, bis in die schmale Meerenge, die Sizilien vom Festland trennt. Es ist die Route nach Messina. Je nach Wind und Zwischenstopps dauert die Überfahrt 2 bis 4 Wochen. Die Schiffe sind nicht für Passagiere gebaut. Unter Deck liegt man eng an eng, auf Stroh, auf Tuchballen, zwischen Kisten mit Salzfisch und Tongefäßen. Die Luft ist feucht, das Wasser abgestanden. Die Ratten gehören zum Alltag an Bord. Niemand wundert sich über sie. Zunächst verläuft die Reise ruhig. Die Passagiere sprechen wenig. Viele wirken erschöpft. Einige versuchen zu beten. Dann bekommt ein junger Mann hohes Fieber. Er beginnt zu zittern und klagt über Schmerzen in der Leiste. 2 Tage später ist er tot. Alle wissen, was es ist, aber keiner wagt es auszusprechen. Jeder betet stumm, er möge verschont bleiben. Doch dann folgen weitere Fälle. Ein Matrose bleibt regungslos in seiner Hängematte. Ein Händler entwickelt eine dunkle Schwellung unter dem Arm. Ein Junge beginnt zu husten, erst heiser, dann blutig. Es gibt keinen Arzt, keine Mittel. Die Krankheit hat keinen Namen, aber sie ist da. Die Menschen rücken voneinander ab, soweit es geht. Man beginnt, die Toten ins Meer zu werfen, in der Nacht, ohne Worte. Ein Körper nach dem anderen verschwindet im Dunkeln. Am Ende weiß niemand mehr, wer krank ist und wer nur Angst hat. Die Schiffe segeln weiter nach Westen und mit ihnen die Krankheit. Messina, die Pandemie. Als die Schiffe aus Kaffa in den Hafen von Messina einlaufen, ist es ein Tag wie jeder andere. Die Stadt liegt ruhig an der Meerenge, die das Festland von Sizilien trennt. Fischerboote kreuzen vor der Küste. Händler verhandeln auf dem Markt, Kinder spielen auf den Steinstufen zum Wasser. Die ankommenden Schiffe werden nicht kontrolliert. Niemand fragt nach dem Gesundheitszustand der Passagiere. Die Matrosen gehen an Land, die Kaufleute bringen ihre Waren in die Speicher, die Reisenden verteilen sich in den Gasthäusern der Stadt. Niemand weiß, dass unter ihnen Menschen sind, die einige Tage zuvor Tote über Bord geworfen haben. Kurz darauf beginnt es. Eine Frau wird krank, dann ein Mann, dann mehrere Kinder. Fieber, Schwellungen, Husten. Einige sterben innerhalb von wenigen Tagen. So etwas hat man hier noch nie erlebt. Kaum eine Familie bleibt verschont. Der Schrecken rast durch die Straßen und nimmt alles Leben und Lachen mit sich. Es gibt keine Erklärung, keine Hilfe, keinen Schutz. Wer kann, verlässt die Stadt. Andere bleiben und versuchen, ihre Angehörigen zu pflegen. Viele sterben. Messina ist der erste Ort auf europäischem Boden, an dem die neue Seuche sichtbar wird. Doch sie bleibt nicht dort. Mit jedem Schiff, das von Messina aus weitersegelt, nach Genua, Pisa, Marseille oder Venedig, reißt die Seuche mit. Sie verbreitet sich entlang der Küsten, durch Häfen, Handelswege, Karawanenrouten. Zur gleichen Zeit verlassen auch andere Schiffe den Schwarzmeerraum. aus Kaffa, aus Tana, aus Konstantinopel. Sie bringen Kaufleute, Gewürze, Stoffe und die Krankheit. In wenigen Monaten erreicht sie das italienische Festland, manchmal mit einem Unterdeck voller Toter. Und die Ratten reisen immer mit. Dann Frankreich, Spanien, Nordafrika, die Adria. Ein Jahr später England, Skandinavien, das Heilige Römische Reich. Niemand weiß, wie man sie aufhält. Niemand versteht, woher sie kommt. Aber sie ist da. Und sie wird bleiben. Für Jahre, für Generationen. Hier beginnt die zweite große Pestpandemie der Geschichte. Mit einer ersten Welle, die 7 Jahre dauern wird. Von Messina aus verbreitet sich das große Sterben über ganz Europa, Nordafrika, den Nahen Osten und Teile Asiens. Die Handelsschiffe, Händler, Armeen und Reisenden bringen den schwarzen Tod, wie man die Pest später nennt, in jede Stadt, jeden noch so abgelegenen Ort. Niemand kann sich schützen. Die Pestknechte in schwarzen Gewändern, die mit Kalk- oder Kohlezeichen an die Türen der Kranken und Toten schreiben, werden zu einem der Sinnbilder dieser Zeit. Die Pandemie wird in mehreren Wellen insgesamt 370 Jahre dauern und bis zu 80 Millionen Menschen das Leben kosten. Aber das ahnte niemand damals, als die Toten über die Stadtmauer von Kaffa flogen. Das war Geschichten der Medizin, wo Vergangenheit, Forschung und menschliche Schicksale aufeinandertreffen. Ob weltbewegend oder ganz persönlich. Die nächste Geschichte wartet schon. Bis dahin, bleibt gesund. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und hinterlass mir gern eine Bewertung. So hilfst du, dass mehr Menschen diese Geschichten entdecken.